Es ist mal entscheidend, ein Ambiente zu etablieren, also eine Stimmung und eine Kommunikationsform, die es überhaupt ermöglicht, über Konflikte konstruktiv sich auseinanderzusetzen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von den Kofema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es hier im Podcast um hochstrittige Konflikte in Familiensachen und um Mediation oder Konfliktberatung. Das ist in dem Falle natürlich auch Familienberatung. Und ich habe mir dafür zwei hochkompetente Mediatoren eingeladen. Den einen, der war schon mal hier im Podcast und ist auch in der Mediatorenwelt kein unbeschriebenes Blatt. Ich begrüße hier im Podcaststudio abermals und damit immer noch und schon wieder hocherfreut Ed Watzke aus Wien, Hallo. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hallo Ed.
Richtig. Hallo, schönen guten Tag.
Und Ed, dieses Mal bist du nicht alleine, sondern mit einem Kollegen, mit dem du auch alsbald in einem Seminar mit auftreten wirst, wo es auch wieder um deine Methode in hochstrittigen Konflikten geht. Jürgen Scheidle, Leiter einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle und erfahrener Konfliktberater und Mediator. Hallo Jürgen.
Ja, hallo zusammen. Schön dabei zu sein.
Ja, genau. Eine schöne Runde, die hier zustande gekommen ist für ein Thema, das doch hochsensibel ist, will ich mal sagen. Ne? Oder es hat so seine Fallstricke und zwar nicht nur für die Beratenden, die in einer Familienberatung kommen, sondern auch für die Berater. Denn mir scheint, und ich bin nicht der Experte in diesem Feld, dass aber die Lehren und die Dogmen und die Hilfsmittel, die man als Mediator lernt oder auch als Berater im weitesten Sinne, in diesem Feld auf einem echten Prüfstand stehen. Vielleicht mal zunächst zu dir, Jürgen, ein paar Worte nochmal so. Was ist so dein Kontext? Familien- und Erziehungsberatung. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Also ich bin auf der einen Seite ausgebildeter Mediator und mache das punktuell auch nebenberuflich. Aber im Hauptberuf arbeite ich seit gut 20 Jahren in einer Familienerziehungsberatungsstelle. Wir haben Angebote rund um das komplexe Thema Familie. Und ein Teil dieser Beratungen sind nach § 17, 18 des SGB VIII die Unterstützung von Eltern bei der Personensorge und bei der Unterstützung von Konflikten als Eltern in Trennungsscheidungssituationen. Und das ist ein großes Feld. 35% der Eltern, die sich bei uns beraten lassen, kommen aus dem Kontext Trennungsscheidung und ein nicht unerheblicher Teil haben Konflikte miteinander, die sie ganz gerne bei uns, und da sind wir ja schon mitten im Thema, moderieren oder mediieren lassen wollen. Und das ist so ein bisschen unsere Auftreffsituation in der Familienberatungsstelle. Und in der Tat ein sehr komplexes Feld. Als ich meine Mediationsausbildung vor in den 90ern irgendwann beendet habe und dann in die Beratungsstelle gegangen bin, hatte ich gedacht, ich habe jetzt gutes Handwerkszeug und freue mich auf die Praxis. Aber dem ist bis heute weit gefehlt, sondern die Familien, die bei uns, beziehungsweise die Eltern, die bei uns den Kontakt suchen, sind sehr herausfordernd. Aber das ist ja vielleicht auch gleich nochmal unser Thema.
Und die Besonderheit oder das, was ich doch betonen will, ist, ne, bei Trennung, Scheidung, das ist nur der Anlass. Euer Auftrag oder euer Fokus als Beratungsstelle für Familien ist schon, weil es eine Familie ist, also Kinder im Spiel sind oder Kinder vorhanden sind und betroffen sind.
Genau, der Gesetzgeber verpflichtet die Kommunen, Elternberatung anzubieten. Und Eltern heißt immer auch, wir sind zuständig, wenn Kinder mit im Spiel sind, was das Ganze, auch die Trennung von ehemaligen Liebespaaren, ja auch nochmal sehr besonders macht, weil es sind immer Kinder im Spiel und eine normale Trennung von Beziehungspaaren, wo man sich dann aus dem Weg geht und nicht mehr vielleicht die gleiche Geburtstagsparty besucht, funktioniert an der Stelle nicht, weil man ist natürlich auf ewig miteinander verbunden und auch in der Konfliktdynamik immer auch sehr verbunden, weil man gemeinsame Kinder hat. Und muss sich darüber irgendwie verständigen, ob es die Hausaufgabensituation ist, ob es der Elternsprechtag ist oder ob es die Frage ist, wann sehe ich und du meine Kinder.
Jetzt hast du und auch deine Kollegen eine Fortbildung organisiert, die wird im Juni stattfinden und habt euch dafür jemanden in die Fortbildung geholt, der dafür bekannt ist, dass er nicht das Bekannte macht, sondern wirklich etwas Eigenes. Ed, wir hatten hier schon mal miteinander gesprochen zu deiner Art und Weise, wie du Mediation machst. Das war noch, sagen wir mal, allgemein und wir haben über Nachbarschaftsfälle gesprochen, auch, glaube ich, über Paarfälle, wie du da als transgressiver Mediator da herangehst, aber vielleicht ist das auch schon viel zu eng. Wie ist denn das bei einer Familienberatung, wenn Kinder mit betroffen sind, vielleicht auch mit anwesend sind. Arbeitest du da genauso, ich sag mal, ungewöhnlich, wie als wenn keine Kinder dabei sind?
Ich habe das noch nie gemacht, es sei denn, die Kinder sind schon pubertierend und Jugendliche, aber mit Kindern und den Eltern gemeinsam habe ich noch nie gearbeitet, sondern mit den Eltern. Eventuell beziehe ich natürlich die Kinder ein, aber sie sind physisch nicht anwesend. Also man kann auch einen Stuhl oder ein Symbol oder einen Polster, wo auch immer, dazulegen auf einen eigenen Stuhl oder so, aber nicht direkt.
Das ist schon mal ein wichtiger Punkt in der methodischen Arbeitsweise. Die Kinder sind nicht anwesend in der Beratung.
Physisch sind sie nicht anwesend. In den Köpfen halten wir sie auch präsent und versuche ich das auch.
Und Jürgen, du sagst auch, bei euch in der Beratungsstelle sind die nicht da.
Ja, sie sind nicht da im Prozess der Eltern. Manchmal ist es so, dass Beratungsstellen schon auch, und wir machen das auch, Kindern ein eigenes Angebot machen und vielleicht Möglichkeiten schaffen, wo die Perspektive der Kinder auch wieder sozusagen in den Prozess der sich trennenden Eltern übergeht. Aber in der Regel sind die Kinder nicht dabei, sondern, wie der Ed es auch schon gesagt hat, über Symbole mit im Raum. Und das kommt immer von Fall zu Fall auf.
Was sind denn für euch vielleicht die zwei Besonderheiten und Herausforderungen in so einer Konstellation? Vielleicht Ed, zuerst mal du, was ist so für dich das Besondere, wenn du weißt, da gibt es noch welche, die sind unmittelbar betroffen und sollten in den Köpfen der beteiligten Medianten bleiben, auch in der Mediation?
Außer dass ich auf sie Bezug nehme, fällt mir dann nichts Besonderes ein.
Kann man genauso arbeiten als Mediator wie bei einer ganz normalen Paar-Konfliktsituation?
Ja. Okay. Mein Zugang, der ist praktisch cum grano salis überall dasselbe, egal um welche Sache es sich handelt.
Ja, Jürgen, wie ist es bei dir? Also wie gehst du da methodisch ran oder was sind für dich?
Also erstmal muss man ja sagen, dass der Konfliktmittelpunkt scheinbar der offensichtliche ist ja, dass es eine Regelung bedarf, wie gehen wir mit unseren Kindern um. Deshalb ist natürlich das Thema Kinder immer Schwerpunkt sozusagen der Themen, wenn man das mal von der Mediation aussieht. Ne? Also in der Themensammlung sind es immer in der Regel Kinderthemen. Oder zumindest ein großer Teil. Deshalb kommen die ja auch zu uns. Und es ist natürlich häufig so, dass es immer wieder auch in der einen oder anderen Beratung natürlich mitschwingt, ist das förderlich für die Entwicklung des Kindes. Bis hin natürlich auch zum Thema Kindeswohlgefährdung, wo es dann den freiwilligen Charakter einer Familienberatungsstelle dann auch verlässt, sondern wo ich natürlich dann auch nochmal in einer anderen Rolle tätig bin. Und die Dynamik der Eltern macht sich natürlich auch an gegenseitigen Schuldzuweisungen oftmals fest. Dass immer wieder auch von einer Gefährdung der Kinder gesprochen wird oder dass man sagt, der eine kümmert sich nicht gut oder der andere kümmert sich zu wenig. Von daher ist das Thema Kinder immer eins, was auch mitspielt, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass es immer ursächlich der Hintergrund für die Konfliktdynamik ist.
Geh mal so ran, ihr habt jetzt einen jungen, frisch ausgebildeten Mediator nach der deutschen Zertifizierungsverordnung vor euch oder in Österreich weiß ich gar nicht, ob es so ein Curriculum gibt, das österreichweit gelehrt wird. Was würdet ihr dem sagen, was auf jeden Fall anders wird, als er es bisher wahrscheinlich in der Ausbildung gelernt hat, wenn er eine solche Familienberatung durchführt, mit hochstrittigen Paaren, mit Kindern, die zu dem Paar gehören, aber nicht mit in der Beratung sind? Gibt es da Unterschiede, Besonderheiten, wo man sagen muss, also das wird in der Praxis auf jeden Fall auf euch zukommen, auch wenn ihr das in der Theorie- und praxisbezogenen Ausbildung wahrscheinlich nicht gehört habt?
Ich würde mal so sagen, wenn man eine Ausbildung als Mediator geschlossen hat, dann versteht man so viel von der Sache wie ungefähr jemand, der eben eine Fahrschule besucht hat und den Führerschein gemacht hat. Es ist so, beim Autofahren, bei der Mediation ist es auch so ähnlich, dass du am Anfang sehr beschäftigt bist, die wenigen Dinge richtig zu machen, um dieses Gefährt, um das Lenkrad, die Kupplung, den Blinker und so weiter zu bedienen. Und das nimmt dich so in Anspruch, dass du eigentlich kaum siehst, in welcher Landschaft du unterwegs bist. Wenn du das sozusagen routinemäßig beherrscht, dann kannst du um dich schauen, in welcher Landschaft, in welcher Gegend, wo bist du eigentlich unterwegs. Das bedarf natürlich einer gewissen Gelassenheit, einer Selbstsicherheit und auch eines Mutes, so sich mal die Gegend anzuschauen. Und ich denke, eine schöne Metapher für mich ist, also in einer Mediation nach Lösungen zu suchen, in Konflikten, hat sehr viel mit dem Pilzesuchen zu tun. Ich habe das von meinem Vater gelernt, von klein auf, aber mehr implizit als explizit. Ich bin in der Steiermark aufgewachsen, am Waldesrand, und bin als kleines Kind schon immer mit dem Pilzesuchen gegangen. Und nun ist es so, wenn du in den Wald gehst und du schaust nach Pilzen aus, da muss der großes Glück haben, einen zu finden. Und das hat man natürlich am Anfang gemacht. Man, das als Kind geht man in den Wald und schaut, wo ist es gelb und wo sind Pilze. Aber wenn du natürlich in einem Wald bist, wo keine Pilze wachsen, findest du auch keine Pilze. Das heißt, ich lernte dann nach und nach, es geht nicht darum, um Pilze zu suchen, sondern um ein Ambiente zu finden, das Pilze lieben.
Dann sind die Pilze schon da.
Da muss die Feuchtigkeit stimmen, was wächst da am Boden, wie ist der Wald, welche Bäume und so weiter und so fort. Im Laufe meiner jetzt mehr als 30-jährigen Tätigkeit als Mediator habe ich auch am Anfang Lösungen gesucht, so wie ich als Kind am Anfang Pilze gesucht habe. Nach und nach hat sich mir erschlossen, es ist mal entscheidend, ein Ambiente zu etablieren, also eine Stimmung und eine Kommunikationsform, die es überhaupt ermöglicht, über Konflikte konstruktiv sich auseinanderzusetzen.
Ein tolles Bild. Also damit kann ich was anfangen. Mir ging es ebenso, auch wenn ich bis heute noch nicht gefunden habe, was das richtige Ambiente für Pilze ist. Aber das mag am erzgebirgischen Wald der 80er Jahre gelegen haben. Jürgen.
Ich würde den Kollegen und Kolleginnen erstmal sagen, vergiss mal diesen Begriff hochstrittig. Damit wirst du in und bist du in deiner ganzen Fachliteratur konfrontiert worden. Aber ich glaube und bin mir sicher, es handelt sich nicht um hochstrittige Eltern, sondern es handelt sich um hochkonflikthaft miteinander verstrickte Menschen. Und ich glaube, da fängt schon an, dass es wichtig ist, einen guten Blick auf diese Menschen und auf ihr Thema zu haben und teilweise auch auf ihre Überforderung. Das wäre zumindest erstmal so der Einstieg. Ansonsten folge ich jetzt sehr, dass es nicht so einfach ist und auch für mich seltenst funktioniert, zumindest im Kontext dieser Menschen, mit denen ich dann zu tun habe, dass ich sage, hol dir mal deinen 5-Stufen-Plan einer Mediation oder 6 Stufen, je nachdem, und dann leg mal los. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, sondern ich glaube, es geht letztendlich um die Kunst, da einfach diese Menschen mit ihrer eigenen Konfliktdynamik zu erreichen. Ja, ich glaube, das ist die Kunst und nicht die reine Lehre.
Nicht mit zu viel in die Mediation gehen an Ideen, Vorstellungen und was jetzt passieren soll, also Pilze suchen, anvisieren, sondern eher mit einer gewissen Zurückhaltung und zu gucken, was braucht es jetzt, damit Lösungen von denjenigen gefunden werden, die deshalb hergekommen sind. Ja, du gehst ja dann trotzdem anders ran, ne? Also ich habe ja den Eindruck, dass du dann ein Ambiente schaffst, was eine ganz eigene Art von dir abverlangt, dass du die Routinen stören willst, die Konfliktroutinen, die ja so chaotisch erscheinen, aber doch für das geübte Auge eine ziemlich klare, musterhafte Erscheinung sind.
Ja, ich arbeite in erster Linie mit Mustern und nicht auf der sachlichen Ebene. Also mit Kommunikation und unterscheide mal Deko von Coco. Also Deko steht für mich für destruktiv kommunizieren und Coco für konstruktiv kommunizieren. Und das Erste, wo ich mein Augenmerk darauf lege, ist einmal, mir ein Bild zu machen, eine Art Anamnese. Wie ist die Kommunikation beschaffen zwischen dem Elternpaar? Sind die auf Deko oder Coco? Und wenn sie auf Deko sind, dann macht es für mich keinen Sinn, welche Themen auch immer zu behandeln, solange sie nicht zumindest ein Stück weit auch konstruktiv kommunizieren in der Lage sind.
Das ist eigentlich auch die Herausforderung.
Das ist die Herausforderung, ja.
Ja, und wenn Sie sich bei uns anmelden, man muss sich das ja mal so vorstellen, dass Sie oftmals bis zu 20 Menschen von uns, professionelle Mitarbeiter des Jugendamtes, vielleicht schon andere Beratungsstelle, Verfahrenspfleger, all diese Menschen haben es kennengelernt. Es ist oft ein langer, zurückliegender Trennungsprozess, der dazu führt, wenn Sie dann irgendwann in die Beratungsstelle kommen. Sie haben natürlich ganz klare, verfestigte Konfliktmuster mit klaren Schuldzuweisungen, die auch immer wieder in anderen Beratungsprozessen oder Begegnungen auch immer wieder verfestigt wurden. Und sie da rauszulösen, hin mal drauf zu gucken, so wie, was ist denn sozusagen, was ist denn Ihr Konflikt? Oftmals hat der Konflikt Sie. das ist wirklich die große Kunst, die zu berühren an anderen Stellen und nicht sie in ihrer Verstetigung zu unterstützen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, mal unabhängig vom Setting. Wenn Sie in eine Beratungsstelle kommen, dass Sie immer natürlich auch noch mal erwarten, von uns als Fachkräfte auch beraten zu werden, also sich wirklich darauf einzulassen, dass Sie verantwortlich sind, für ihren Konflikt mitverantwortlich sind, aber auch für die Lösung oder wie das der Ed ja auch sagt, PP, was seid ihr dafür bereit zu tun, dass sich was ändert, kommt sofort der Fingerzeig, ich bin fein, mein Gegenüber ist das Problem. Und sie da rauszukriegen, ist eine große, große, große Kunst. Ja.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl.
Ein kleines Beispiel, das mir gerade einfällt. Ein hochstrittiges Elternpaar und sie hatten einen Sohn gemeinsam, der war ungefähr damals 3 Jahre alt. Und sie sind zu mir gekommen, weil sie über die Besuchsregelung sich auf das Heftigste gestritten haben und zwar schon sehr lange. Die haben sich schon monatelang da in den Haaren gelegen und dann sind sie zu mir gekommen und haben mir vorgeführt einen wirklich hocheskalierten, destruktiven Disput. Sie haben sich beschimpft. Der Vater hat gesagt, seine Position ist, ihm ist alles recht an Besuchsregelung. Ihm ist wirklich alles recht, aber es muss verbindlich sein. Die Mutter soll das auch bestimmen können, meinetwegen, aber er hat halt einen Beruf und hat einen bestimmten Lebensrhythmus und er kann nicht damit, dass er plötzlich morgen soll, wenn das nicht fix ist. Und sie hat gesagt, ja, das Leben ist so bunt und vielfältig und die Kinder werden krank, werden eingeladen und pipapo, man kann das nicht so fixieren, so ist das Leben nicht. Und das haben sie wirklich heftig, ich bin nur dabei gesessen und haben mir das angeschaut. Während sie sich dann angebrüllt haben, er ist aufgestanden und hat gesagt, ich gehe, sie waren sozusagen am Ende der Eskalationsstange angekommen. Daraufhin hat einer der beiden gesagt, naja, wir wissen eh, so kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir sind ja eigentlich zum Ed gekommen. Fragen wir mal dem Ed, was er dazu meint. Dann haben sie mir sozusagen das Wort übergeben und ich hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich bin jetzt in der Haut von eurem Sohn, von dem Karli, stecke ich jetzt und das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich denke mir, was soll aus mir werden mit solchen Eltern? Ich habe eine sehr art panische Angst und ich bin ganz, 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 ganz verzweifelt. Sonst habe ich kein Wort gesagt. Daraufhin haben sie sich angesehen, haben in ihre Tasche gegriffen, haben den Kalender auf den Tisch gelegt. Es war Anfang November und haben gesagt, okay, planen wir mal die Besuche bis zu den Semesterferien, weil sie war Lehrerin. Und dann haben sie in aller Ruhe, wirklich innerhalb von 20 Minuten oder maximal einer halben Stunde, haben sie von November bis Februar das in aller Ruhe einen Plan aufgestellt, wann das Kind wo und wie lange bei Mutter oder Vater ist.
Was meinst du, was den Konfliktpartner, die Konfliktpartei dazu bewogen hat, jetzt sich auf Planung einzulassen, der vorher gesagt hat, das kann man nicht planen, das ist einfach Kindern so unplanbar?
Weil ich ihnen zwar nicht jetzt mit Worten, sondern ich habe ihnen vorgespielt, was sie ihrem Kind antun.
Und das war für sie glaubhaft? Das Kind hatte Angstsymptome, hatte Angstschwierigkeiten oder war das einfach ein Tipp, eine Vermutung, eine Hypothese deinerseits, die dich das hat spielen lassen?
Meine Intuition gewesen, das Kind so zu spielen.
Du kennst das Kind nicht, du hast es nie erlebt.
Ich habe das Kind dann später mal gesehen, ja.
Ja, ich habe natürlich fleißig mitgeschrieben. Ihr könnt sicherlich davon ausgehen, dass wir viele solcher Metaphern auch versuchen und wir natürlich auch erleben, dass Eltern viele Dinge tun, also alle Regeln der Kunst sozusagen in Anspruch nehmen, Konflikte vor ihren Kindern auszutragen, dass sie letztendlich auch darum wissen, dass es ihren Kindern nicht gut geht in der einen oder anderen Situation, es aber in meiner Erfahrung selten dazu führt, dass selbst im Wissen darum, dass ihr Handeln nicht förderlich ist für die Entwicklung des Kindes, es leider nicht immer sich so schön auflöst wie dieses gerade genannte Beispiel, sondern die Erfolgserlebnisse im Sinne von einer Konfliktregulierung mit einer zumindest für den Moment tragenden Elternvereinbarung erlebe ich zu selten. Ich erlebe eher, dass Eltern zwischendurch einfach auch abbrechen oder ja einfach auch in ihrer Struktur und in ihrem Konflikt verstehen und ihrem Blick auf den anderen sich bestätigt fühlen und das Ganze dann zum Familiengericht geht. Und irgendwann dann vielleicht mal wieder zu uns kommt, aber häufig erlebe ich das leider so.
Jürgen, erlebst du das auch, weil du ja viele Fälle hast? Bei mir sind das eher vereinzelte Fälle, wo ich sozusagen Familien begleite mit Kindern, die damit in der Mediation eine Rolle spielen, dass das Konfliktverhalten ja häufig in allererster Linie damit begründet wird, dass das das Beste für das Kind ist. Und zwar von beiden Seiten nur halt gegensätzlich konnotiert und mit unterschiedlichen Werten belegt. Also der eine, ich nehme mal das Beispiel von Ed auf, der eine achtet auf Planung, Sicherheit, Struktur, Standard, um Sicherheit in das Leben des Kindes zu bringen und beizubehalten. Das hat mit der Trennung schon genug Chaos zu verarbeiten. Und der andere plädiert eher auf das Unplanbare im Leben und man muss eher darauf achten, dass da jetzt eine Kompetenz sich entwickelt, mit dem Ungewissen und dem Nichtplanbaren zurechtzukommen und dass darüber einfach die Unterschiedlichkeit der Eltern auch ausgetragen und mit Hilfe der Kinder begründet wird.
Also ich glaube, das ist wesentlich komplexer. Ich glaube, viele Konflikte, die finden sozusagen ihr Feld in der Sachlichkeit, also der Sachlichkeit, welches Umgangsmodell ist das Beste oder wie machen wir das oder wer soll mit wem Kontakt haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, man muss ja erstmal sagen, dass eine Trennung mit Kindern erstmal Eltern in der Regel in eine absolute existenzielle Krise führt. Es geht um Zerstörung von Illusionen. Es ist eine ökonomische Bedrohung. Es ist aber auch eine Bedrohung oder wird als Bedrohung empfunden, als Verlust von Kindern. Ja. Also nichts mehr ist so, wie es war. Ich glaube, die Konfliktdynamik ist da äußerst komplex und die Fragen, wo es um eine reine sachliche Fragestellung geht, was ist besser fürs Kind, ein Wechselmodell oder wenn das Kind 60% bei mir ist und nur 40% bei dir und wann es ins Bett gehen soll und all diese Themenbereiche, glaube ich, um die geht es selten in einer sachlichen Auseinandersetzung, was ist besser oder was ist schlechter. Das hätte man schnell geklärt. Da könnte man an eine Kollegin verweisen, die würde sie da rein beraten dazu. Selbst wenn sie mich fragen, was halten Sie denn für das Richtige? Und von daher auch nochmal die Frage, mache ich Moderation oder mache ich Mediation? Führt es ja nicht dazu, dass irgendein Elternteil sagt, ach, das habe ich jetzt gut verstanden, sondern der Konflikt geht ja weiter.
Also das heißt, diese Konfliktpotenziale oder dieses sich bestätigen, dass der andere einen selbst nicht versteht, weil er einfach so ist, wie er ist oder eben auch Bösartigkeit unterstellt ist, das wird nicht unbedingt in den Fragen von Erziehung und Umgang mit dem Kind ausverhandelt. Bei euch jetzt in eurem Feld von Familienberatung.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die habe ich nicht gut verstanden.
Die Konfliktparteien, die Eltern haben also als Paar ihre Konfliktthemen und die sind mehr oder weniger heftig, wahrscheinlich auch bei solchen Familienberatungen. Und dann gibt es die Fragestellungen Erziehung des Kindes, Umgang mit dem Kind und dass dort eher sachlich verhandelt wird oder zeigen sich dort die Konfliktlinien nicht auch? Also es wäre jetzt meine Erfahrung, dass sich daran genau nochmal die Konfliktlinien zeigen.
Also es ist ja ähnlich das allzeit bekannte Eisbergmodell. Ich sehe oben eine Sachfrage in Bezug auf Umgang mit den Kindern. Wo soll das Kind am Wochenende sein? Beim Papa oder bei der Mama? Oder wie machen wir es, wenn es um Rücksprache geht mit einer Schule oder wie auch immer? Also das sind ja die Fragen, die oben stehen. Die will ich auch gar nicht bagatellisieren. Für viele Eltern ist das natürlich ein Thema. Aber was darunter liegt, was auf der Ebene zwischen diesen beiden Menschen passiert, welche Ängste sie dabei begleiten, welche Trauer auch dahinter steckt. All das sind ja die Themen eigentlich, würde ich behaupten, wo es wirklich drum geht. Viel läuft halt sozusagen über die Spitze des Eisberges.
Du hast vor uns gesagt, Jürgen, du hast in den 90ern deine Mediationsausbildung gemacht. Deine Beratungsarbeit hast du auch nicht erst gestern aufgenommen in der Familienberatung. Wo stehst du heute mit den Erfahrungen, die du in der Praxis gemacht hast von Familienberatung und der Idee und der Konzeption von Mediation? Was hat sich da angereichert, aufgestaut? Was hat sich ergeben so aus deiner Praxiserfahrung?
Also ich arbeite selten in einem reinen Mediationssetting, gerade was also über die Gruppe, von denen wir gerade sprechen, also über Eltern in konflikthaften Situationen, arbeite ich kaum nach der reinen Lehre. Funktioniert einfach auch manchmal nicht, aber das hat auch natürlich nochmal was mit der Struktur von Beratungsstelle zu tun. Die Eltern möchten natürlich auch ein Stück weit mich mit meiner Expertise dabei haben. Ich finde es wichtig, den Blick auf Interessen und auch Bedürfnisse einfach richten zu können. Es reichert mich natürlich an in meiner Art und Weise, wie begegne ich in Menschen. Aber das ist gerade so, wie Ed es gesagt hat. Es ist ein kleiner Teil dessen, was mir dort begegnet, was ich gut gebrauchen kann als Rüstzeug. Aber ich glaube, es ist wesentlich komplexer, was wir da als Konfliktbegleiter, Moderatoren oder Moderatorinnen benötigen.
Ja, okay. Ja, jetzt kommt Ed wieder mit dazu. Vielleicht eine Frage. Ne, ihr habt das Seminar da geplant im Juni. Ihr habt es genannt, es geht nicht anders, aber so geht es auch nicht. Was steckt dahinter? Also es war eine sehr beengende Situation, die ihr da beschrieben habt.
Also der Ursprung war eigentlich, dass ich vor anderthalb Jahren mich nochmal neu mit diesem Thema beschäftigt habe. Also man muss sich vorstellen, es gibt keine klare Statistik, aber man sagt, dass 5-25% der Menschen, die sich trennen, dazu neigen, als hochkonflikthaft bezeichnet zu werden. Und ich erlebe einfach ganz viel in Beratungsprozessen, nicht nur bei mir, auch bei Kollegen und Kolleginnen, dass das ein hohes Maß an Forderungen von uns als Begleiter bedarf. Man sagt statistisch, dass die konflikthaften Prozesse 40% der Arbeitsbelastung ausmachen. Von Familiengerichten, Jugendämter sind ja auch teilweise mit drin. Und dann habe ich nochmal in einer Runde von Kollegen und Kolleginnen das auch nochmal angesprochen und war eigentlich erschrocken, dass in diesem Bereich alles gemacht wird. Aber ich hatte überhaupt gar keinen roten Faden bei den Kollegen und Kolleginnen. Also es ging auch so weit, was bei uns überhaupt nicht stattfindet und was sich eigentlich auch verbietet vom reinen Grundsatz der Mediation, dass zum Beispiel mit Menschen gearbeitet wird, wenn es parallel juristische Auseinandersetzungen gibt. So habe ich mich dann nochmal mit beschäftigt, das mit meinen Kolleginnen diskutiert, nochmal auch strukturell versucht, anders aufzustellen. Dann bin ich nach vielen Jahren, ich hatte jetzt Bücher früher schon auch, da ist er.
Ed. Jetzt bin ich da auch, aber ich bin auch nicht da.
Ja, genau, du bist zweimal hier drin, aber beides Mal klappt nicht mit Bild.
Kein Bild.
Ja. Wir sind gerade bei eurem Seminartitel, es geht nicht anders, aber so geht es auch nicht.
Ja.
Das passt irgendwie.
Ja, das passt irgendwie. Jetzt bin ich zweimal da und gleichzeitig nicht da.
Genau. Okay, Ed, wir kommen gleich nochmal auf dich zurück.
Weitermachen?
Genau. Ja. Geht ja nicht anders.
Ja, geht nicht anders. Aber so geht es halt auch.
Das sehen wir weit.
Mindestens hier für den Podcast zu. Ja, also so bin ich da ein bisschen drauf gekommen, dass mich das sehr erschrocken hat. Und ich gedacht habe, ja, irgendwie, das kann nicht sein. Ich habe mich dann nochmal damit beschäftigt, habe dann nochmal alte Bücher rausgekramt aus den 90ern und bin auf Ed Watzke gestoßen und habe gedacht, ja, wir müssen irgendwie auch die Leute anders erreichen, mal unabhängig von strukturellen Sachen. Wir müssen die anders erreichen, wir müssen die anders berühren. Dann habe ich Eds Mailadresse irgendwo gefunden. So ist der Kontakt entstanden. So ist auch der Titel entstanden, weil ich denke, das ist sicherlich die Erfahrung, zumindest meine und ich glaube auch von vielen Kollegen und Kolleginnen, so geht's nicht. Und anders auch nicht. Wir werden sehen. Also das ist der Titel dieser Veranstaltung am 23. und 24. Juni, die wir in Siegburg machen. Ja, ich freue mich da, den Ed dabei zu haben und da im Austausch zu kommen, weil ich glaube, trotz der ganzen Verschriftlichung und Ansätze und Fachliteratur und den ganzen Strohhalmen ist es einfach ein sehr, sehr, sehr anstrengendes Geschäft, auch für uns als Kollegen und Kolleginnen, weil wir haben selten das Gefühl, Erfolg zu haben. Wir haben sehr selten, viel zu wenig das Gefühl, wirksam zu sein. Wir sind auf der einen Seite gerade in Beratungsstellen, aber auch immer diejenigen, die manchmal am letzten Ende stehen, weil Eltern können dieses kostenfreie Angebot wahrnehmen und wir haben die Kinder im Blick und müssen irgendwie gucken, scheinbar, dass wir es irgendwie hinkriegen. Da begeben wir uns mit Ed gemeinsam auf Spurensuche, wie das denn bestmöglichst gelingen kann.
Jürgen, wir stellen das auch nochmal in die Shownotes rein, dann die konkreten Daten. Jetzt gehen wir erstmal auf Spurensuche, wo Ed geblieben ist.
Ja, ihr hört Ed. Mich nicht, oder?
Doch, wir hören dich und das ist so ein bisschen wie mit den Pilzen im Wald. Man weiß, sie sind da, aber man sieht sie nicht.
Ja, es gelingt mir nicht, bildhaft an der Sitzung teilzunehmen. Das ist verrückt.
Aber es ist nicht so tragisch, weil wir auch am Ende angelangt sind. Insoweit sollten wir da die Mühe nicht nochmal auf uns nehmen, zu schauen, wie wir da die Bildschalte nach Wien bekommen, sondern da wir uns gut hören können und gut sprechen können und wir ja auch in einem Podcast sind, das als technikgegebenes Geschenk einfach so annehmen.
Ja.
Ed, ich hatte gerade mit Jürgen gesprochen, ihr habt dieses Seminar davor oder diesen Tag nochmal zur Reflexion, es geht nicht anders, aber so geht's auch nicht. Du hörst mich nicht, Ed? Gut, Jürgen, es ist so, wie es ist.
Ja, alles gut.
Der Ed wird es erst dann im Juni euch sozusagen verraten, was er vorhat. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was er da für einen Ausweg findet, wenn es anders nicht geht, aber so auch nicht. Und welchen Ausweg ihr vielleicht beide dann gefunden habt oder welche Ansätze ihr findet. Ihr werdet wahrscheinlich uns aber irgendwie auch, also mir und den Zuhörern, dann nochmal zukommen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall für diese Veranstaltung lehrreiche, aussichtsreiche Wege, die ihr dann in der Praxis einfach umsetzen könnt oder schauen könnt, wohin sie führen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es ein spannendes Thema und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Kollegen oder Kolleginnen, die das auch spannend finden. Vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit auch des Austausches. Ich fände das gut, weil ich glaube, dieses Feld ist so komplex, dass es auch wichtig ist, dass wir unter den Kollegen und Kolleginnen gut im Gespräch sein sollten und uns da gegenseitig unterstützen. Ich glaube, hochkonflikthaft verstrickte Eltern können das gut gebrauchen und ich glaube auch wir als Kollegen und Kolleginnen für unsere Weiterentwicklung, glaube ich, auch. Von daher, ja,
in diesem Sinne.
Dank für die Möglichkeit.
Ja, gerne. Jürgen, vielen Dank. Gerne, so machen wir es. Sag dem Ed schöne Grüße, wenn du ihn dann live siehst. Vielen Dank, dass ihr im Podcast wart hier und uns an euren Überlegungen und Erfahrungen habt teilnehmen lassen.
Ja, vielen, vielen Dank auch an dich für die Möglichkeit, hier nochmal dieses Feld vorzustellen und da mit euch ins Gespräch zu gehen. Vielen Dank dafür.
Gerne. Ciao, schöne Zeit.
Tschö.
Das war mein Gespräch mit Jürgen Scheidle und Ed Watzke zum Thema Familienberatung und Eheberatung anlässlich auch von der Anwesenheit, Existenz und Betroffenheit von Kindern. Das Thema stand so ein bisschen unter dem Motto, es geht nicht anders, aber so geht's auch nicht. Das hat sich dann hier wieder gespiegelt in den technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten. Aber wesentliche Punkte waren schon, dass die praktischen Herausforderungen für die Beratungs- und Begleitungsarbeit vielfältig sind und eine Menge Erfahrung benötigen, um mit Gelassenheit dann auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo Lösungen sichtbar werden können und dass das nicht die Erfahrung einer jeden Beratung ist. Also das hat Jürgen ja deutlich gemacht, dass dort auch schon hohes Enttäuschungspotenzial da ist, Frustrationspotenzial und dass das für Beratungsarbeit eine wichtige Kompetenz ist, dafür sich auch zu sorgen und dort auch sich durchzusteuern im besten Sinne des Wortes. Vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier beim Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Wenn dir die Sendung gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast weiter und abonniere ihn, damit du keine Episode mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.